Ja, wir sind immer noch in unserer Reihe über den Hebräerbrief, der Lauf, das 12. Kapitel im Hebräerbrief. Wir hatten schon verschiedene Stationen, den Start, darüber hat Elke geredet, dann das Training, wie kann man für den Lauf trainieren, letzte Woche dann laufen und nicht müde werden, wie kann man durchhalten. Heute geht es um das Stadion, den großen Zieleinlauf, die Ankunft der Läufer im Stadion. Ich habe in der Zeitung gelesen, dass am Freitag in Jerusalem ein besonderes Ereignis stattfand, nämlich der allererste jemals stattfindende Jerusalem-Marathon. Der ist also Freitagmorgen gestartet, einmal so rund durch verschiedene Stadtteile Jerusalems und hat ein etwas interessantes Ende genommen. Ich habe mal einen Zeitungsausschnitt mitgebracht, das erste Bild. Nein, ja doch, jetzt genau. Wunderbar, das ist also hier aus der Internetausgabe. Und ihr seht das hier schon, Jerusalem-Marathon endet in Verwirrung. Läufer kommen vom Kurs ab. Ich habe das mal übersetzt hier. Der allererste Jerusalem-Marathon endete am Freitag mit einiger Verwirrung, nachdem die führenden drei Läufer offenbar falsch abgebogen waren und ihren Lauf an der falschen Ziellinie vollendeten. Der erste Läufer, der an der richtigen Ziellinie ankam, war Robert Cheruiyot aus Kenia mit einer Zeit von 2 Stunden und 27 Minuten. Später jedoch wurde Raymond Kipkoech, ebenfalls aus Kenia, als Sieger gekürt, der mit einer Zeit von 2 Stunden und 26 Minuten ankam, aber offenbar unterwegs falsch abgebogen war und deshalb irrtümlich an der Ziellinie für den Halbmarathon angekommen war. Also, so kann das gehen. Vielen Dank. Wie tragisch, wenn man die ganze Zeit läuft und am Ende am falschen Ziel landet. Und wie schön wäre es, wenn es dann doch im wirklichen Leben auch manchmal so wäre, wenn man am falschen Ziel ankommt, dass man dann trotzdem am Ende noch zum Sieger gekrönt wird. Das ist ja leider nicht immer so. Und deswegen ist die entscheidende Frage, was ist eigentlich das Ziel, auf das wir zulaufen? Was ist eigentlich das richtige Ziel? Und darum soll es heute im Hebräerbrief gehen. Wie sieht das aus beim Zieleinlauf? Wer ist eigentlich das Publikum, das uns am Ende erwartet, dessen Applaus wir ernten? Und woher kommt eigentlich die Kraft, dass wir den Lauf durchhalten bis ans Ende? Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, gerade in Zeiten, wie wir sie im Moment erleben, wo wir in die Zeitungen gucken, ins Fernsehen gucken, in die Nachrichten hören und so viele Nachrichten hören, die wir kaum verarbeiten können. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen in den letzten Tagen, die sagen, man hat ja manchmal schlechte Nachrichten, aber im Moment ist es so, dass man irgendwie gar nicht mehr weiß, wie man reagieren soll. Es fällt so eine Lähmung über einen, dass man denkt, wie schlimm kann es eigentlich noch kommen? Und es raubt einem auch irgendwie den Mut. Ja? Bei kleiner Sachen, da denkt man immer noch, da kann man anpacken, kann man was tun. Und jetzt geht es vielen so, dass man sich machtlos fühlt. Zehntausende von Leuten sterben in Japan. Und das ist schon fast vergessen über der vielleicht noch größeren Katastrophe, die noch ansteht. Und dann natürlich über den Wahlen. Es ist diese Woche aufgefallen, dass es überhaupt keine großen Hilfsaktionen und kaum was gibt, wie das sonst bei solchen Katastrophen ist, weil die Politik plötzlich schon wieder so sehr im Vordergrund steht. Oder ich weiß nicht, vielleicht weil man denkt, die Leute sind so reich, die brauchen das nicht. Plötzlich mittendrin bricht noch ein neuer Krieg aus von den Dimensionen, wir wissen es noch nicht, wie das im Irak vielleicht war, damals wochenlang vorbereitet, groß beobachtet, jetzt mal ebenso ein Staatschef, der die Opposition bebombt und jetzt sind plötzlich die NATO wieder im Spiel, das heißt auch wir, und das geschieht mal ebenso, die Bomben fallen. In Jerusalem gab es letzten Donnerstag nach langen, langen Jahren einigermaßen Ruhe wieder einen Bombenattentat. Da werde ich später noch was zu sagen. Und natürlich auch wieder Vergeltungsschläge in Gaza, Bomben. Heute sind, glaube ich, 2 Leute dort wieder gestorben. Und wenn man das so alles sieht, woher kommt dann der Mut, den Lauf weiterzugehen? Zu Ende zu laufen, durchzuhalten, mit gleicher Energie. Zu sagen, ja, wir sind von Gott in diese Welt gestellt, auf die Laufbahn gestellt. Wir haben das Ziel im Blick. Wohin geht der Weg Gottes mit uns? Darum geht es am Ende vom Hebräer 12. Es geht aber nicht um irgendeine Sportveranstaltung, die da beschrieben wird aus der griechischen Olympiade, sondern das Bild, was verwendet wird, ist das wandernde Gottesvolk. Das Volk Israel, das Gott aus der Ägypten befreit hat und durch die Wüste geführt hat, durch das Rote Meer und dann zum Berg Sinai hin. eine Wanderung, die auch ihren Ausgang hatte in einer Situation der totalen Sklaverei und Unfreiheit und Verzweiflung. Und es, die Geschichte beginnt ja damit, dass es heißt, Gott hat das Schreien seines Volkes gehört. Gott ist nicht irgendwo weit weg, sondern er ist nahe bei seinem Volk und er hat auf das Schreien gehört und hat das Volk herausgeführt. Und dann kennt ihr diese ganze Geschichte. Es fängt an mit Gottes Rettungstat am Passafest und dann der Weg durch das Meer, verfolgt von den Feinden, Kämpfe unterwegs, Strapazen in der Wüste, Hunger. Aber dann Gottes Führung, Gott ernährt sein Volk in der Wüste und er führt sie zum Berg Sinai und dort eine ganz eigentümliche Begegnung mit Gott, wo der Berg in Rauch gehüllt ist, wo es blitzt und donnert, wo man eine Stimme hört wie Posaunenschall. Und das ist so ein bisschen unheimlich auch. Das ist so die erste große Begegnung des Volkes mit Gott und man weiß noch nicht so richtig, wo das hinführt. Man weiß irgendwie, jetzt Gott ist da und Gott sagt ja auch, ich will bei euch sein. Aber es ist so ein bisschen auch eine verhüllte Begegnung mit Gott. Auch etwas bedrohlich. Und dann vergleicht der Hebräerbrief diesen Zug des Volkes Israel mit dem Zug von uns, die wir zu Jesus gehören und als seine Gemeinde. Und er sagt, das ist ziemlich ähnlich. Auch bei uns hat es angefangen mit dem Passafest. Am Passafest ist Jesus gestorben. Wir gehen auf Ostern zu. Eine Aufnahme dieser Rettungstat Gottes. Jesus, der Anfänger und der Vollender des Glaubens, so wie es am Anfang von Hebräer 12 heißt. Und auch dann, wenn man den Weg der Gemeinde mitverfolgt in den ersten Jahrzehnten, auch da ein Weg der Verfolgung. Die Feinde, die der Gemeinde nachstellen, ein Weg mit Kämpfen, mit Strapazen. Manche sind schon müde geworden, wir haben davon in der letzten Woche in der Predigt gehört. Und jetzt schreibt der Hebräerbrief, am Ende kommt die Ankunft. Aber es ist eben nicht die Ankunft am Berg Sinai, sondern es ist die Ankunft an einem anderen Berg, nämlich Zion. Zion, ein anderer Name für Jerusalem. Ich lese aus Hebräer 12, 18 bis 25. Anders als damals auf dem Sinai seid ihr nicht zu einem Berg gekommen, den man anfassen konnte und der im Feuer brannte, oder zu den damals sichtbaren Erscheinungen wie Dunkelheit, Finsternis und Sturm. So war das ja, als sie damals den Schall der Posaune und den Klang der Worte Gottes hörten, so dass die, die das hörten, darum baten, dass dieses Wort nicht mehr an sie gerichtet werden sollte. Denn sie konnten diese Aussage nicht ertragen. Es galt sogar die Anordnung, wenn ein Tier mit diesem Berg in Berührung kommt, dann muss es gesteinigt werden. Diese Erscheinung war so furchterregend, dass Moses sagte, ich fürchte mich so sehr, dass ich am ganzen Körper zittere. Stattdessen aber seid ihr zum Berg Zion gekommen, zur Stadt des lebendigen Gottes, zu dem Jerusalem, das in der Himmelswirklichkeit liegt, zu der unzählbaren Schar der Himmelsengel, zu einer feierlichen Festversammlung, zur Gottesgemeinde, der Familie der erstgeborenen Kinder, deren Namen alle persönlich im Himmel verzeichnet sind. Ja, zu Gott, dem Richter aller Menschen und zu denen, die als Menschen gerecht gelebt haben und deren Geister jetzt in der Vollendung sind. Ihr seid gekommen zu Jesus, der selbst die neue Beziehung zu Gott vermittelt hat. Ja, zu seinem vergossenen Blut. Dieses Blut ist anders als das Blut von Abel, der ermordet wurde. Es schreit nicht nach Vergeltung, sondern ruft die Versöhnung aus. Was ist das Bild, was hier gemalt wird? Wir haben schon gesehen, das ganze Kapitel 12 beschreibt so diesen Weg des wandernden Gottesvolkes, wie das Volk Israel, so auch die Gemeinde, als einen Lauf, für den man starten muss, trainieren muss, bei dem man durchhalten muss. Und jetzt haben wir den Einblick in die Zielgerade, in das Stadion, wo die Läufer am Ende ihres Laufes ankommen. Und hier im Stadion wartet das versammelte Publikum und jubelt denen zu, die bisher durchgehalten haben. Und dafür hat sich alle Mühe gelohnt. Unter dem Applaus und Jubel der Mengen läuft die Läuferschar die letzten Schritte und dann erreicht sie die Ziellinie. Und die Schiedsrichter kommen und überreichen die Medaille. Und dann kommen die Fans, die einen auf den Schultern nach Hause tragen. Das alles finden wir in diesem Text in Hebräer 12 hier. Der Berg Zion, das himmlische Jerusalem, das ist das Stadion, was vor Augen gemalt wird. Das Publikum, das ist die unzählbare Schar der Himmelsengel, wie es hier heißt. Eine feierliche Festversammlung. Die Familie der erstgeborenen Kinder, deren Namen alle persönlich im Himmel verzeichnet sind. Und inmitten dieser Schar dann noch der eine, nämlich Gott selbst, der Richter aller Menschen und die Gerechten, die jetzt schon in der Vollendung leben. Ich habe überlegt, wie kann man diese Atmosphäre des Stadions uns Gott gut vorstellen. Ich habe erst überlegt, wir machen hier so ein bisschen Laola oder so, aber dann hätte ich rennen müssen, da hatte ich auch keine Lust zu. Deswegen dachte ich, vielen von uns, zumindest in meinem Alter, kommt, wenn man so an Laufen und Ziel denkt, kommt ein alter Film in Erinnerung aus den 80er Jahren, den wir jetzt, wo wir jetzt einen kleinen Ausschnitt sehen. Es geht dabei, der Film heißt auf Deutsch Die Stunde des Siegers, es geht dabei um die Geschichte eines Sportlers, eines britischen Sportlers, der bei der Olympiade 1924 gelaufen ist. Er war ein Missionarskind, seine Eltern waren Missionare in China, er hat aber seine Ausbildung in England gemacht und hat entdeckt, dass er schnell laufen kann. Dann ist er nominiert worden für die Olympiade, weil er im 100-Meter-Lauf so schnell war. Und dann stellt er sich raus, die Vorläufe für die 100 Meter sind an einem Sonntag. Und da hat er gesagt, nein, sonntags kann ich nicht laufen als Christ, das geht nicht. Und er hat sich geweigert. Da schauen wir jedenfalls rein. Jedenfalls hat er also diese 100 Meter dann nicht laufen können. Großer Skandal. Die englische Krone war entsetzt. Die Zeitungen haben gesagt, Landesverräter und so weiter. Aber er ist nicht gelaufen. Und dann schließlich ist er aber doch noch gelaufen, aber im 400 Meter, was eigentlich nicht seine Stärke war. Da ist jetzt der Filmausschnitt vor dem Start des 400 Meter Laufs. Ich gucke mal eben, ob ich den Film gestartet kriege. Darf ich mal? Dankeschön. So, es ist ein bisschen hell am Sonntag, aber... Also, so oder so ähnlich stelle ich mir das vor bei diesem Zieleinlauf. Vielleicht werden die Klamotten ein bisschen anders sein. Wir werden nicht als Einzelner ins Ziel kommen, sondern als die Gemeinde Jesu. Aber ich glaube, der Jubel wird so ähnlich sein. Bei diesem Läufer hier ist es noch interessant zu wissen, dass sein eigentlicher Lauf ein ganz anderer war. Wenig später ist er wieder nach China zurückgekehrt als Missionar, hat dort den Rest seines Lebens gewirkt, Leuten von Jesus weiter zu erzählen. Auch in Zeiten der Verfolgung und des Krieges, die dann ausbrachen, seine Familie musste ausreisen. Er ist noch da geblieben und hat Leute weiter versorgt, auch mit Hilfsgütern. Dann ist er in die Kriegswirren reingeraten. China ist von Japan erobert worden und er ist in Kriegsgefangenenlager gekommen. Hat dort auch noch wieder ein Hilfsprojekt aufgebaut für die Leute, die dort in den Lagern waren. Man hat ihm zwischendurch angeboten, dass er nach Hause reisen könnte. Aber er hat gesagt, ich muss hierbleiben, den Leuten helfen. An seiner Stelle konnte dann eine junge Frau in die Freiheit, die schwanger war und die dann frei kam. Und er ist da geblieben und er ist in dem Lager kurz vor Kriegsende umgekommen. Aber ich glaube, das hat etwas damit zu tun, dass er gesagt hat, ich will diesen Lauf zu Ende laufen, weil mir der Applaus des Himmels wichtig ist. Drei Gedanken, die wir hier finden im Hebräerbrief. Was ist die Quelle der Hoffnung? Ich will es kurz machen, wir sind ein bisschen später dran wegen der technischen Tücken, aber drei Gedanken noch kurz. Das erste, die himmlische Stadt. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, ihr seid nicht zu einem irdischen Berg gekommen, zum Berg Sinai, wo alles noch dunkel und verhüllt war und nicht leicht zu erkennen und teilweise auch ein bisschen bedrohlich, weil man eben doch hier auf der Erde oft nicht so den Durchblick hat, wie die Dinge sind, auch nicht so oft manchmal Gott nicht versteht und denkt, manches von dem, was Gott tut, ist irgendwie schwierig oder schwer zu verstehen. Und so ging es vielleicht dem Volk Israel damals. Sondern der Schreiber sagt, da seid ihr nicht, sondern ihr seid nach Jerusalem gekommen. Und dann sagt er aber, es ist nicht das irdische Jerusalem. Warum? Denn die Leute, die das lasen, die lebten in einer Zeit, das waren Hebräer, also Juden, die lebten in einer Zeit, als das irdische Jerusalem auch in Schutt und Asche lag. Das war zerstört worden von den Römern und auch da war fast wieder die Hoffnung weg. Und er sagt, auch das ist nicht eure letzte Heimat, sondern das himmlische Jerusalem. Das ist sozusagen der Zielort, wo ihr hinkommt. Und das ist ein ganz wichtiger Gedanke, ein irres Bild, dass der Schreiber hier sagt, es gibt eigentlich immer zwei Wirklichkeiten, die irdische und die himmlische. Und die entsprechen einander, so wie bei uns Körper und Seele zusammengehören. So gibt es auch zwei Jerusalems. Das ist übrigens in dem Namen Jerusalem schon drin, der heißt ja Jerusalem. Und immer wenn ein hebräisches Wort auf Ayim endet, dann heißt das, es gibt zwei davon. Also Enayim sind zum Beispiel die Augen, ja? Yadayim sind die zwei Hände und Jerusalem sind eigentlich zwei Jerusalems. Eine alte jüdische Idee schon, die der Schreiber hier aufgreift und sagt, so ist das mit dem irdischen Jerusalem und dem himmlischen Jerusalem. Manchmal ist es so, dass die Dinge in dieser Welt kaputt gehen und vergehen, so wie unser Körper, wenn wir sterben, verwest. Und dennoch gibt es eine himmlische Wirklichkeit, wo Gott nicht nur unsere Seele irgendwie dann aufbewahrt, sondern wo Gott den Körper wieder neu macht und uns auferstehen lässt in einem neuen Leib. Und so ist es auch mit dieser Welt, mit Jerusalem. Das irdische Jerusalem ist vielleicht in Trümmern, aber Gott hat es nicht aufgegeben. Auf Gottes Landkarte ist es nicht ausradiert, sondern Gott baut schon längst an einem neuen Jerusalem. Das himmlische Jerusalem, das auch eines Tages wieder auf die Erde kommen wird. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das verstehen. Ich glaube, unter vielen Christen ist heute so ein bisschen der Himmel aus der Mode gekommen. Ja? Man denkt, ah ja, an den Himmel wollen wir nicht so viel denken. Das klingt so nach Flucht, als ob man die Augen verschließt vor der Welt und vor der Wirklichkeit. Wir hatten ja neulich diesen schönen Kongress hier in Werder mit N.T. Wright und da stand vorne so eine Puppe als Anhalter verkleidet mit einem Schild Himmel. Ja? Und der Kommentar war dann, ja, der reist wohl in die falsche Richtung. Aber ich glaube, er reist in die richtige Richtung, zumindest nach dem Hebräerbrief. Da ist es nämlich so, dass der Blick auf den Himmel gerade das wirkliche Wesen dieser Welt offenbart und sagt, weil wir im Himmel sehen, wie die Wirklichkeit Gottes wirklich ist, können wir in dieser Erde, in dieser Welt schon aktiv werden. Der Hebräerbrief sagt, wenn wir uns nur an die irdischen Berge halten, an den Sinai, dann bleibt alles in Wolken, dann bleibt manches bedrohlich, unverständlich. Aber wir haben sozusagen ein himmlisches Ziel. Wenn wir den Blick auf Zion richten, dann bekommen wir die Perspektive zu laufen. Das zweite in Kürze, der himmlische Applaus. Wer sind eigentlich die Leute, die uns applaudieren am Ende? Oder anders gefragt, wer sind die Leute, deren Applaus du gerne hören möchtest? Für wen lebst du eigentlich? Wen möchtest du da sehen auf der Tribüne, der dir zuwinkt und applaudiert? Deine Eltern vielleicht, denen du immer schon gefallen wolltest? Die Professoren und Lehrer, die dir die Zensuren geben? Die Gemeinde, in der alle sagen, wow, das ist ein toller Mitarbeiter? Die Marburger? Wen wollen wir als Christustreff, als Publikum haben, das uns applaudiert? Die christliche Welt, die sagt, oh, tolle Gemeinde. Die Leute in unseren Gottesdiensten, die sagen, ja, ihr macht das toll. Die Stadt, die Politiker, die Pfarrer, die uns ja auch loben für vieles, was wir machen. Aber ist das der letzte Applaus, den wir wollen? Oder die Leute, die Bevölkerung, die das eine gut finden, was wir machen, das andere nicht gut finden. Ist es das der Applaus, auf den wir hören? Und ich finde es toll hier zu sehen, dass der Hebräerbrief sagt, da gibt es ein anderes Publikum, nämlich die Engel und auch die Gerechten und die ganze Familie Gottes, die da versammelt ist. Ich finde das eine irre Idee, mal zu überlegen, wenn das die Leute sind, die mein Leben beurteilen, also angefangen von Abraham, Isaak und Jakob, die da oben warten, was muss ich machen, wie muss ich mein Leben leben, dass die applaudieren? Oder auch Paulus und Petrus, die Apostel, die vorangegangen sind, oder andere Leute aus der Geschichte der Gemeinde, Mutter Teresa, so die modernen Heiligen, an die wir so denken, Martin Luther King, viele andere. Ja, ich sage, die stehen dann vielleicht da und deren Applaus möchte ich eigentlich hören. Das ist toll vorzustellen. Und manchmal ist es für mich noch wichtiger, mir so meine persönlichen Heiligen vorzustellen. Ich habe in meiner Familie so meine Tante Martha und meine Tante Emmy, zwei alte Tanten, die ganz, ganz lange für mich gebetet haben, als ich noch nicht Christ war. Und dafür, dass ich zum Glauben gekommen bin. Und die sind schon lange gestorben. Aber ich glaube, wenn ich dann da hinkomme, dann stehen die da und die werden jubeln und klatschen. Und ich glaube, das ist sozusagen was Tolles, auf das ich mich freuen kann. Also das ist, glaube ich, auch das Bild, was hier steht. Wessen Applaus suchst du eigentlich? Wen willst du am Ende im Publikum sehen? Vor wem möchtest du so deine Ehrenrunden drehen? Und das Dritte, mitten in dieser Menge, dann der himmlische König, der Schiedsrichter, der... Man hat es hier im Film, wenn man den Film kennt, einer von diesen grauen Herren, die da im Publikum standen und schick angezogen waren, das war der Prince of Wales, spätere König von England, der sich erst so geärgert hat, dass der nicht laufen wollte am Sonntag. Aber jetzt, als am Mittwoch die 400 Meter waren, da war er da und hat applaudiert. Und so ist das in diesem Bild. Jesus, der König, steht am Ende und applaudiert. Und er zwinkert. Warum zwinkert er, glaube ich, so? Er zwinkert, weil er sagt, guck mal, jetzt stehe ich hier, aber eigentlich bin ich ja von Anfang an mit dabei gewesen. Hebräer 12 sagt am Anfang, Jesus war der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Und in der Tat, ohne Jesus wäre ich ja nie an den Start gegangen. Ich glaube, dass Jesus derjenige ist, der mich überhaupt den Startschuss gegeben hat. Jesus derjenige ist, ich weiß nicht, ob ihr es am Anfang gesehen habt, da hat jemand dem so einen Zettel der Ermutigung in die Hand gedrückt. Das sind die Worte, die Jesus mir mit auf den Weg gibt. Jesus, der mit mir in der Bahn läuft und am Ende dasteht und sagt, schön, dass du da bist. Ich war zwar die ganze Zeit mit dabei, aber jetzt herzlich willkommen im Stadion. Deswegen glaube ich, dass der Blick auf den Himmel so wichtig ist für uns und dass er ganz und gar nicht die falsche Richtung ist. Sondern erst die Perspektive des Himmels rückt die Erde für uns ins richtige Licht. Gerade das spornt uns an zu laufen. Und gerade dafür zu arbeiten, dass die Realität, die jetzt schon im Himmel ist, jetzt auch auf Erden Wirklichkeit wird. So wie Jesus gesagt hat, wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Deshalb am Ende jetzt nochmal zurück von den Höhen des Himmels auf die Niederungen der Erde, vom himmlischen Jerusalem zum irdischen Marburg. Mit diesem Himmel hat auch das hier zu tun. Manche von euch haben das gekriegt. Ja. So, wenn man das sieht, hat man schon Angst, überhaupt dahin zu gehen. Der Wahlzettel, ja, völlige Überforderung. Aber mit dem Blick auf den Himmel schaffen wir auch das. Ja. Und deswegen geht dahin, beteiligt euch daran, Marburg mitzugestalten. Ich predige immer, wenn die Wahlen sind. Ich habe auch schon mal in der Bundestagswahl hier gepredigt. Und dann habe gesagt, ja, ich mache keine Wahlempfehlung, ich will euch gar nicht sagen, wen ihr wählen soll. Dann hat sich hinterher einer gemeldet, hat gesagt, dadurch hast du schon angedeutet, welche Partei du meinst. Aber ehrlich gesagt, nein, mir ist es egal, welche Partei ihr wählt, aber macht euch Gedanken und wählt irgendeine und wählt die richtige, wo ihr überzeugt seid, dass es die richtige ist. So, das nochmal klar zu machen. Aber auch vom himmlischen Jerusalem zum irdischen Fukushima. Zu sagen, weil diese Perspektive im Himmel ist, deswegen lohnt es sich dennoch nicht zu verzweifeln angesichts dieser Katastrophe und zu gucken, wo können wir für die Leute beten, wo können wir helfen, wo können wir Geld zusammenlegen. Wir wollen im Christustreff auch am Donnerstag dafür sammeln und das Geld auch an die christlichen Gemeinden in Japan schicken, um dort zu unterstützen. Und das Letzte vom himmlischen Jerusalem, noch einmal zurück zum irdischen Jerusalem. Ich habe eben schon den Bombenanschlag erwähnt am letzten Donnerstag. Ihr habt es wahrscheinlich in Nachrichten gehört. Was ich erst gestern erfahren habe, weil es Freitag erst in der Zeitung stand, ich habe noch ein Bild mitgebracht, das eine Todesopfer, was dort ums Leben gekommen ist, war diese Frau hier, Mary Gardner. Mary Gardner ist eine Missionarin der Wycliffe Bibelübersetzer gewesen und sie hat in einem Haus von Freunden von uns dort gewohnt, in dem Home for Bible Translators. Das gibt es in Jerusalem, wo Leute, die die Bibel übersetzen wollen, eine Zeit lang in Jerusalem leben können, um dort Hebräisch zu lernen, für die Übersetzung des Alten Testaments. Und da hat sie gelebt, dieses Haus ist bezeichnenderweise in einem Vorort von Jerusalem, der Mevaseret Zion heißt, also die feste Zion. Und hier ist so ein Mensch, der seinen Lauf vollendet hat. Sie war Missionarin auch aus Schottland, genauso wie der Eric Little, der Läufer. Sie war 20 Jahre lang in Togo und hat dort das Neue Testament übersetzt. Also die beste Zeit ihres Lebens, wie man so schön sagt. 2009 ist sie gerade fertig geworden. Das Neue Testament ist veröffentlicht. Die Leute können es lesen in ihrer Sprache. Und sie hat gesagt, jetzt kommt die nächste Etappe, jetzt kommt das Alte Testament. Und dafür ist sie nach Jerusalem gekommen, zum irdischen Jerusalem, um jetzt Hebräisch zu lernen. Anfang des Jahres ist sie gekommen. Jetzt ist sie ums Leben gekommen bei diesem Bombenanschlag. Und als ich das gelesen habe und gleichzeitig Hebräer 12, habe ich gedacht, ja, so tragisch das ist, so tröstlich ist es doch auch, dass diese Frau, die den Lauf ihres Lebens gelaufen ist und ein Zwischenziel erreicht hat, über diesen Weg ins irdische Jerusalem doch jetzt auch angekommen ist, in dem himmlischen. Und wie schade wäre es, wenn wir diese himmlische Perspektive nicht hätten. Hier ist jemand, der seinen Weg zu Ende gelaufen ist und der jetzt unter dem himmlischen Applaus im Stadion angekommen ist. Ein tröstreiches Finale, gleichzeitig eins, das uns Mut machen kann, hier unseren Weg weiterzulaufen. Ich schließe mit den letzten zwei Versen aus dem 12. Kapitel des Hebräerbriefes. Weil wir aber nun an Gottes unerschütterlicher Herrschaft Anteil haben, lasst uns voller Dankbarkeit leben. So können wir Gott unsere Verehrung ausdrücken. Und dann ist unser Leben ein Gottesdienst, der ihm gefällt. Mit Bescheidenheit und mit Ehrfurcht vor Gott. Jesus, danke, dass das das Ziel ist, auf das wir zulaufen. Danke, dass du schon auf uns wartest und dass du uns anspornst bei dem Lauf. Und es ist dein Applaus, auf den wir hören wollen. Und wir freuen uns auf die Festversammlung und die ganze Familie Gottes, mit der wir einmal feiern werden. Amen.